Geht es? Oder so? So geht's. Okay. Und ich möchte einfach den Dieter zu mir nach vorne bitten. Wir machen ein kleines Interview miteinander. Zuerst einfach ein herzliches Dankeschön, dass du bereit bist, meinen Fragen mich auszusetzen.
Sie muss auch mal teilen? Ja, es geht.
Okay, Jesus, Mittelpunkt des Lebens, so waren oder sind die Predigten der letzten Wochen gewesen. Heute nochmals zum Abschluss. Was hat das für dich persönlich, privat an Bedeutung? Wie gestaltet sich das bei dir?
Gut, also ich sage, Jesus als Mittelpunkt im Leben. Letztes Mal war hier die Tafel mit dem Mittelpunkt und der große Kreis außenrum, den der Johannes da zeichnet hat. Und das war ja ein ganz kleiner Punkt da in der Mitte. Ja, und ich denke, für mich war Jesus auch erstmal so ein kleiner Punkt in meinem Leben. Ich bin seit Geburt im Prinzip in der Stunde zu Hause. Ja, ich bin im Elternhaus aufgewachsen, bin da erzogen worden. Und damit ist es vielleicht nicht so krass wie bei jemandem, der von außen dazukommt, der sagen kann, jetzt verschiebt sich so ein Mittelpunkt. Ja, bei mir war das einfach die Werte, die man so übernommen hat. Und die machen dann das Leben aus. Und man fragt sich dann nicht dauernd, muss ich das jetzt mit Jesus besprechen, sondern da hat man schon sehr viel im Herzen drin. Vielleicht so wie ein Mittelpunkt, den man hat, wenn man heiratet, ja, dann ist die Frau dann im Mittelpunkt. Ich will nicht sagen, dass es heute nicht mehr ist, aber dann sind mal so die Kinder auch wieder in den Mittelpunkt kommen. Und wenn man so eine Beziehung hat, dann ist es einfach so, dass man dann nicht immer fragen muss, wie das ist, sondern das bestimmt das ganze Leben. Also wenn ich dann einkaufen gehe, früher hast du einen Läufer dich einkauft, dann kauft man für zwei, dann kauft man für fünf. Also das heißt, auch banale Dinge, die ändern sich durch das, dass man Beziehung zu jemandem hat und ja, sich das dann auswirkt im Leben.
Okay, Dankeschön. Und beruflich, was machst du und was macht dir an deiner Arbeit Freude oder vielleicht das eine oder andere, das auch nervt oder weniger positiv rüberkommt?
Ja gut, mein Mittelpunkt im Beruf ist tatsächlich das Geld. Es geht von morgens bis abends ums Geld. Das ist nicht das, was ich mir rausgesucht hatte. Ich wollte eigentlich was ganz anderes werden. Ich wollte zuerst Forster werden. Das ist wirklich das Gegenteil. Da habe ich mir vorgestellt, da ist man im Wald mit Pflanzen, Tiere. Und jetzt sitze ich am Bildschirm und rede den ganzen Tag über das Geld. Aber ich habe dann doch festgestellt, dass es mir sehr viel Freude macht, ja, sich ums Geld zu kümmern. Ich bin also Controller bei der Firma Gardena, die zum Husqvarna-Konzern gehört, im Donautal. Ja, und als Controller, da beschäftigt man sich wirklich dauernd mit dem Geld. Man muss zusammen mit Management bewerten, wie Entscheidungsalternative sich auswirkt im Geschäftsverlauf. Man muss die Alternative berechnen und der Manager entscheidet natürlich dann. Aber durch das, dass man natürlich die Dinge bewerten muss, angefangen vom Umsatz, also die Produkte, mit welchem Preis, die Herstellung der Produkte, mit welchen Herstellungskosten, sich dann überlege, ist es günstiger in Ulm zu produzieren oder in Tschechien oder in China einzukaufen. Aber das sind immer Entscheidungen, die auch oft nicht leicht sind, die man dann da unterstützen soll und muss und dass man da nicht das so ein bisschen hinrechnet, wie man es gern hätte. Sondern man muss es objektiv versuchen zu entscheiden und hat damit auch große Auswirkungen letztendlich auf Arbeitsplätze im Unternehmen. Weil es einfach so ist, dass jede Firma, die international halt tätig ist, die muss auch am Markt bestehen. Also die Differenz zwischen Umsatz und Kosten ist oft sehr klein. Und wir sind eine Aktiengesellschaft, das heißt, da muss man jedes Vierteljahr Rechenschaft gegenüber den Investoren ablegen und sagen, trifft das ein, was man sich vorgenommen hat oder nicht. Und dafür ist ein Controller zuständig, das zu berechnen, also auch in die Zukunft zu sehen, wie entwickelt sich das Geschäft weiter und da eben gute Werte abzugeben. Mhm. Ja.
Gute Werte. Dafür braucht man Maßstäbe, dafür braucht man Richtlinien. So im Blick auf deine berufliche Aufgabe oder auch privat, im Blick auf deine Finanzen. Was sind da so Richtlinien, Vorgaben für dich persönlich?
Also so Richtlinien für meine Finanzen, das möchte ich eigentlich jetzt nicht hier groß erzähle oder ich jetzt einen finanziellen Ratschlag gebe, ob man der Zehnte vom Brutto, Netto oder Kirchensteuer noch mit berücksichtigen muss. Mir geht es ja eher um so die gesamte Einstellung, wo man sagt, ja gut, wie ist das, wenn wir mit unserem Geld umgehen? Welchen Stellenwert hat überhaupt das Geld in unserem Leben? Und ich möchte die Frage mit einer kleinen Geschichte beantworten. Und zwar ist die Geschichte schon länger her, also während oder kurz nach meinem Studium, also sehr lange her, war mit meinem Bruder unterwegs in Kenia und Tansania. Und damals war es nicht so einfach zum Bezahlen. Also hat man nicht bloß eine Plastikkarte dabei gehabt, sondern da hat man Reisekasse gehabt. Und wir hatten dann eine harte Währung dabei, US-Dollar. Die konnte man überall umtauschen in Landeswährung. Und wie wir dann in Tansania angekommen sind, wollten wir auf den Kilimanjaro steigen und hatten dann gleich auf der Bank das Geld geholt, das man dafür halt braucht. Man braucht ja Träger und einen Führer und so. Muss Eintritt bezahlen. Ja, und dann sind wir auf die Bank gegangen und haben dem Beamten unsere Dollar gegeben und der hat dann angefangen, das Geld rüber zu schieben. Wir haben es gar nicht mehr in den Geldbeutel reingekriegt. Dann haben wir so einen kleinen Tagesrucksack genommen und haben es da reingestopft. Der ganze Rucksack war voll Geld. Und wo wir dann rausgelaufen sind, dann dachte ich, Mensch, so reich war ich noch nie in meinem Leben. Ein ganzer Rucksack voll Geld. Und dann sind wir auf den Markt gegangen, wo die Träger und Führer halt sind und haben mit denen angefangen zu verhandeln, was es kostet, da hochzugehen und was sie dafür wolltet. Und dann, nachdem die gesehen haben, dass wir ihnen diese Landeswährung da bezahlen wollten, haben sie gesagt, das nehmen sie nicht. Jetzt wussten wir das nicht, oder beziehungsweise wir haben es auch geärgert, dass uns keiner das gesagt hat, oder wir haben es auch nicht nachgelesen im Reiseführer, dass da halt hohe Inflation war und die Leute wollen alle viel lieber US-Dollar. Und die haben jetzt gerade weggegeben. Und ja, dann war es ein echtes Problem, jetzt mit dem Geld, wo man zwar einkalkuliert, jetzt da überhaupt noch was hinzukriegen. Und da ist mir deutlich geworden an dem Beispiel, dass es vielleicht, sieht jetzt ein bisschen dumm aus, ja, dass man sich so verhalten hat, aber ich befürchte, dass es viele Leute so geht, die dann am Schluss von ihrem Leben feststellen, oder wenn sie mal in der Ewigkeit sind, dass sie sagen, Mensch, ich habe von Gott wirklich eine harte Währung bekommen. Ich habe gute Gabe bekommen, ja, die ich einsetzen kann, die wirklich was wert sind. Und dann habe ich sie in meinem Leben eingetauscht, ja, für Geld. Ja. Und so ist nichts anderes wie ein großer Rucksack voll mit Papierschnipsel, die wertlos sind. Und das ist mir so eine Hilfe geworden auch im Leben, um zu sagen, Mensch, guckt, was ihr mit eurer Gabe anfangt. Jeder hat so viele gute Gaben, die sollte man nicht eintauschen für irgendwas, das am Lebensende nichts mehr wert hat, sondern das ist das, was in der Bibel schon steht. Also keiner kann sagen, wie bei meinem Bruder und mir, wir haben es nicht gewusst. Ja. Du wirst noch in der Predigt was dazu sagen. In der Bibel heißt schon, sammelt euch Schätze im Himmel. Ja, das ist genau das. Eben nicht, dass man am Schluss sagt, ich habe viel, viel zusammengetragen und es ist wertlos. Mhm. Das wäre schade. Ja.
Das wäre mein Ratschlag. Danke. Also, keine Papierschnitzelsammler. Ich fange einen Satz an und du führst ihn zu Ende. Wenn ich an die SV-Gemeinschaft Bühlenhausen denke, dann?
Ja, dann freue ich mich über den schönen Raum. Ich komme immer gern her, wegen den ganzen Leuten, die da sind, auch viele junge Leute vor allem. Und ja, dass es auch gute Technik gibt hier, wo man alles hat. Und ja gut, heute denke ich auch daran, dass auch das ohne Finanzen nicht möglich wäre. Ja, das kostet alles Geld und ja, das ist gut, wenn man dafür auch Geld übrig hat. Das ist mit Sicherheit ganz gut angelegt.
Dankeschön dir. Und du bist der Controller. Ich habe eine besondere Aufgabe an dich. Bleibst auch hier in der Gemeinschaft der Controller. Aus Liebe und in Liebe. Danke. So, jetzt brauche ich noch das erste Bild, dass ihr das alle gut sehen könnt. Dritte Kalenderwoche 2021. So sah das Titelblatt von dieser Zeitschrift aus. Was Ihr Geld jetzt wissen muss. Was muss denn dein und mein Geld jetzt wissen? Ich denke, wir sind uns einig, dass wir alle als Gewinner durch diese Krise kommen wollen. Nur wie ist das möglich und welche Gewinngarantie gibt es denn? Also ich bin weder Elon Musk mit den Tesla-Autos noch Mark Zuckerberg mit Facebook. Ich bin auch nicht Dieter Schwarz mit Lidl und Kaufland. Und ich gehöre auch nicht im weitesten Sinne zur Großfamilie Albrecht, die diesen anderen Discounter haben. Ich bin weder Milliardär, ja nicht mal Millionär. Und was soll ich dann zu dem Thema Finanzen sagen? Ist das nicht so, wie wenn ein Blinder von der Farbe reden möchte? Im Januar hatte ich Urlaub. Meine Frau und ich, wir sind nicht weggefahren. Nicht wegen den Finanzen, sondern wegen Lockdown. Aber dafür hatte ich ein Gespräch mit meinem Bankberater. Wie steht's um unsere Finanzen? Ja, da gibt es diesen Betrag X bei der Bank. Und die Frage ist eben, wie legen wir Betrag X gewinnbringend an? Wie es um die Sparzinsen auf dem Sparbüchle steht, das musste er mir nicht erklären. Das wusste ich. Und dann hat er mir eben was vorgestellt. Und seine Antwort oder sein Rat, investieren Sie in Aktien und streuen, streuen, streuen. Okay, wir haben das Gespräch weitergeführt. Welche Interessen, welche Werte sind Ihnen denn wichtig? Welche Investmentsfonds sind für Sie interessant? Also Stichwort Umwelt, Umweltschutz oder Energie, erneuerbare, grüne Energie oder Nachhaltigkeit oder Medizin oder. Mir wurde dann anhand von Grafiken und Statistiken aufgezeigt, so diese Kursverläufe, wie viel ins Minus und wie viel ins Plus. Und interessant bei jedem, letztes Jahr März, April, er hat es Corona-Knick genannt. Und im Lauf des Jahres 2020 ging es dann wieder nach oben. Und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, aber ich bin da der Laie, dann war der DAX vor einer Woche im Allzeithoch. Noch nie so hoch wie zuvor. Da bewegt sich was, da geht was. Nur, mein Berater hat sich verweigert, mir irgendeine Gewinngarantie auszusprechen. Das kann ich nicht, das will ich nicht, geht nicht. Und deshalb, ich wiederhole mich, Herr Jetter, streuen, streuen, streuen. Möglichst breit aufgestellt, dass wenn es irgendwo zu einem Minuswachstum kommen sollte, dass Sie das vielleicht dann durch eben die anderen minimieren oder reduzieren können. Geld. Geld spielt in unserem Leben, in unser aller Leben eine Rolle. Eine ziemlich zentrale Rolle. Ohne Moos nichts los, ist auch so ein Sprichwort. Ja, wir träumen davon, Geld zu haben. Wir sorgen uns, dass wenn es nicht reicht, und wie geht es dann weiter? Und ja, für mich absolut nachvollziehbar, Leben kostet, Leben ist teuer. Nur, was hat mein Vermögen, mein Geld mit meinem Glaubensbekenntnis zu tun? Oder anders ausgedrückt, Gott und Geld, wie lässt sich das auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Eins gleich vorweg, Jesus war anders. Jesus ist bis heute anders, wie ich das meine. Jesus war und ist immer für eine Überraschung gut. Wer wird Millionär? Quiz-Sendung seit zig Jahren im deutschen Fernsehen. Eine Frage, eine Aussage, vier Antwortmöglichkeiten. Hier eben, was war Jesu Lieblingsthema? A. Himmel, B. Hölle, C. Geld, D. Gebet. Richtige Antwort natürlich A. Und wenn du auf A getippt hast, dann liegst falsch. Jesus ist der Garant, dass du und ich, wenn wir ihm vertrauen, in den Himmel kommen. Aber das war nicht sein Thema Nummer eins. Folgende Info. Jesus hat mehr über Geld geredet als über Himmel und Hölle zusammen. 16 von 38 Gleichnissen, also fast die Hälfte, die Jesus erzählt hat, befassen sich mit Finanzen. In den Evangelien findet sich von Jesus viermal mehr über Geld als über Gebet. Mehr als 2000 Verse im Neuen Testament befassen sich mit Geld, Finanzen und Haushalterschaft. Ich habe das Ganze in einem Buch gelesen und ich habe zuerst mal nachgeschaut, wann dieses Buch gedruckt wurde. Und als meine Frau das gesehen hat in meinem Manuskript, da sagt sie, Theo, wo hast du denn das her? Also das war für sie einfach nicht glaubwürdig. Ich habe das ansatzweise nachgeprüft, so mit meinem PC und mit Bibelsoftware, und ihr dürft es gerne noch genauer machen. Aber ganz grob, ich würde sagen, es stimmt. Jesus wusste, dass Kohle und Charakter Hand in Hand gehen. Vereinfacht ausgedrückt, zeige mir, wie du mit deinem Geld umgehst. Und ich zeige dir, was von Persönlichkeit, was von Charakter du bist. Wie oft hegen wir von der Vorstellung, dass Geld eben Folgendes garantiert. Zum einen mehr Befriedigung. Mehr Befriedigung. Nur der Fakt ist, dass Wohlstand nicht unbedingt Sinnerfüllung bewirkt und dass Wohlstand nicht automatisch glücklicher macht. Und ihr könnt das gerne vertiefen im Internet. Ihr müsst nur Suchbegriff Reichtum und Glück eingeben und Gallup-Umfrage, die neueste. Und dann wird nachgewiesen, dass die glücklichsten Menschen eben nicht in Europa oder in Nordamerika leben, sondern in Nigeria und in Kolumbien. Mehr Befriedigung, der Wohlstand bringt dir es nicht. Mehr Bedeutung, was ich habe, definiert, wer ich bin. Mag der eine oder andere denken und damit Statussymbole für wichtig erachten. Großes Auto, eigenes Haus, Schmuck, Markenkleidung oder bei Teens und Jugendlichen das neueste Handy. Und dabei oft mehr Schein als echtes Sein. Und wie viele unter uns, ja wie viele gerade auch junge Menschen, verschulden sich, um sich bestimmte Dinge leisten zu können. Der Geltungsdrang, der kann so groß sein, dass wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Hey. Jesus warnt eindringlich, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Besitz ab. Auch wenn dieser noch so groß ist. Dein Leben hängt nicht von deinem Besitz ab. Weiß das dein Geld? Weißt du das? Bist du dir dessen wirklich bewusst? Dass du nicht mit dem neuesten Handy der Marke mit dem angebissenen Apfel mehr Bedeutung hast als ohne? Mehr Bewahrung, nichts gegen eine vernünftige Vorsorge. Ich finde das notwendig und ich bin froh, dass es Finanz- und Bankberater gibt und ich bin froh, dass es entsprechende Versicherungen gibt. Doch bitte gib dich nicht der Illusion hin, als ob Geld echte Sicherheiten garantiert. Wenn das der Fall sein sollte, mit wie viel Papierschnipsel in deinem Rucksack, um das Beispiel von Dieter anzuwenden, würdest du dich sicher fühlen? Und wenn du diesen großen Haufen selbst harte Dollar angehäuft hättest. Würde dich nicht die Frage noch weit mehr beschäftigen, wie bewahre ich die jetzt? Und wie schütze ich die, dass sie mir niemand nimmt? Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still, die alten Wissens. Es war vor knapp 20 Jahren. Wir, meine Familie und ich, haben damals noch in Heilbronn gelebt. Wir, das sind meine Frau, ich, drei Jungs, also vier Männer. Wir waren zu fünft einkaufen in der Stadt. Wir haben unser Auto irgendwo an der Straße geparkt und nach dem Einkaufen kamen wir wieder zurück und unser Auto war eingeparkt. Wir konnten nicht wegfahren. Und nein, wir haben uns nicht geärgert, sondern das Auto, das uns einparkte, war so toller Zweisitzer. Eine Riesenkiste. Das war jedem klar, unter der Motorhaube, da stecken richtig viele Pferdestärken. Und obendrauf mittig ein schöner runder Stern. Und wir haben natürlich auch hinten auf die Hecklappe geschaut. Was steht da drauf? Das wollten wir wissen. Ich kann es euch nicht mehr sagen, was drauf stand, aber ja. Wir standen noch da und staunten. Plötzlich kommt einer angerannt. Und beim Anrennen fängt er schon an, sich zu entschuldigen, dass er uns eingeparkt hätte. Das wird ja überhaupt nicht gehen. Und ich habe nur gesagt, langsam, langsam, kein Problem. Wir stehen nur da und staunen über ihr Auto. Und dann bleibt er stehen und er schaut uns an. Und er schaut vor allen Dingen meine drei Jungs an. Und dann schaut er mich an. Und dann sagt er, freuen Sie sich. Im Blick auf Ihre Jungs, Sie sind zu beneiden. Ja, so meine ich das. Und ja, ich weiß, es gibt möglicherweise Leute hier, die gehen Single durchs Leben oder die gehen kinderlos durchs Leben. Aber mir geht es um diese Antwort dessen, der mir die Augen geöffnet hat, wo mein Leben tatsächlich reich ist und wofür ich dankbar sein möchte. Es ist ein Trugschluss, von materiellen Dingen ein Mehr zu erwarten. Nein, bitte erkenne den realen Frustfaktor. Und das ist verbunden mit höheren Auslagen, vermehrte Sorgen, größerer Ärger, schwerere Verantwortung. Ich erkläre das gar nicht weiter. Ich lese euch nur vor, was am 9. Februar 2021 bei uns in der Südwestpresse zu lesen war. Zahl des Tages 1,5 Millionen Euro hat ein Lottospieler aus Lörrach gewonnen. Er lag bei allen 6 Gewinnzahlen der Samstagsziehung richtig, wie Lotto Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte. Bundesweit haben aber noch 2 weitere Tipper im Samstag-Lotto 6 richtige. Zum Jackpot von rund 11 Millionen Euro fehlte ihnen nur die richtige Zusatzzahl. Soll er sich jetzt freuen? Oder soll er sich ärgern? Und wahrscheinlich kennt ihr auch solche Berichte, dass es Leute gab, die das dann so überprüft haben, nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren. Da war jemand, der, was weiß ich, im Lotto einen Millionengewinn gemacht hat. Und wie viele sind eher daran gescheitert? Wie finden wir ein gesundes Gleichgewicht im Umgang mit unseren Vermögenswerten? Manche Leute, und das finde ich super, die sind tatsächlich in der Lage, Vermögenswerte zu besitzen, ohne dadurch manipuliert zu werden oder ohne dadurch abhängig zu werden. Und das ist gut so, das ist wichtig, das braucht's. Und ich glaube auch, dass Jesus selbst ein Leben in schlichter Bescheidenheit geführt hat, aber gleichzeitig nicht weltfremd, sondern lebensbejahend. Kein freudloser Grübler. Er gebrauchte irdische Güter, ohne sich von ihnen binden zu lassen. Und er ließ sich von materiellen Werten nicht blenden. Er konnte sich, wie gesagt, daran erfreuen. Er konnte es genießen. Und jetzt denkt an diesen verlesenen Bibeltext. Und ich glaube, die Geschichte ist euch ja bekannt. Da kommt dieser junge Mann und Jesus gibt ihm die einfache Antwort: Verkaufe alles, gib es den Armen. Herr Jesus, das ist doch total verrückt. Das geht ja weit mehr über das hinaus, was Mose und die Gebote und was weiß ich, wer gefordert hat. Das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch eine Verantwortung meinen Eltern gegenüber und ich habe eine Verantwortung der nachwachsenden, der nachkommenden Generation gegenüber, meiner Kinder. Das ist doch nur dumm. Bitte genau hinhören. Alles hören, was Jesus zu sagen hatte. Ja, Jesus sagte, verkaufe alles und gib's den Armen. Und komm und folge mir nach. Was mein und dein Besitz heute wissen muss, er ist die Mitte. Er ist der Herr über mein Leben. Ihm folge ich nach. Er hat oberste Prio. Und sonst niemand und nichts. Ja, ich höre auf Bankberater. Und ja, ich informiere mich über Anlagemöglichkeiten. Und ja, ich treffe eine Entscheidung. Aber ich treffe meine Entscheidung in Absprache mit ihm, meinem Herrn und Heiland. Ich provoziere. Vergiss diese Gebote, die da miteinander angesprochen wurden in diesem Gespräch. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu erfüllen. Es geht um Jesus Nachfolge. Jesus als Mittelpunkt meiner Finanzen. Inwiefern ist er einbezogen in deine Planung und Entscheidung bei der Frage, wie du dein Geld ausgibst? Und das ist unabhängig von dem Betrag, der dir oder mir zur Verfügung steht. Inwiefern ist Jesus einbezogen bei größeren Anschaffungen oder Investitionen? Inwiefern ist Jesus einbezogen bei der Entscheidung, wann und wohin und wie oft ich in Urlaub fahre? Oder eben nicht? Oder muss Jesus einfach mit dem Betrag X zufrieden sein, den du per Dauerauftrag monatlich der Gemeinschaft hier zur Verfügung stellst, damit Gemeindeleben möglich ist? Hast du überhaupt so einen Dauerauftrag eingerichtet? Nein, du musst keinen einrichten, aber da draußen hat es eine Säule. Und wenn du einen eingerichtet hast, ich provoziere weiter, wann hast du ihn das letzte Mal entsprechend deinem Gehalt angepasst? Wo Jesus Mittelpunkt sein soll, da erwartet er völlige Verfügungsgewalt über dich und dein ganzes Leben. Und da gehören die Finanzen dazu. Was mein Geld jetzt wissen muss, ich bin nur der Verwalter, aber nicht der Eigentümer. Ich mit allem, was mein ist, gehöre Jesus Christus. Und ich denke, die Alten unter uns, die kennen dieses Lied noch. Dir sei mein ganzes Leben, o Jesu, nur geweiht. Dir sei es übergeben in alle Ewigkeit. Ihm gehört's, nicht mir. Was und wie ich das meine? Ich habe es interkulturelles Prinzip genannt. Und mir geht es jetzt nicht um diese Formulierung, sondern mir geht es um diese ganz einfache Tatsache. Es gibt ein Prinzip, das hat Tansania, Kenia seine Gültigkeit. Das hat bei uns hier, ob bei euch in Bühlenhausen oder bei uns unten in Pfuhl, Gültigkeit? An jedem Ort auf dieser Erde und zu allen Zeiten. Wer Gott ernst nimmt, der reagiert auf die Bedürfnisse seiner Gemeinde, lokal und weltweit. Und nein, mir geht es jetzt nicht um den sogenannten Zehnten. Dieter hat es ganz kurz angesprochen. Und wenn du nicht weißt, was der Zehnte ist, frage nach. Ich glaube sogar, dass du es gar nicht wissen musst. Aber du solltest dieses Prinzip wissen. Paulus drückt das so aus. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist. An jedem Tag der ersten Woche, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist. Ein Stichwort für mich heißt an der Stelle regelmäßig. An jedem ersten Tag der Woche. Für Christen heißt das oder ist das der Sonntag, also heute. Du kannst heute noch etwas beiseite legen. Ja, ich habe auf die Säule schon hingewiesen. Das ist für mich die Begründung, warum beim Gottesdienst die Möglichkeit zu einer Kollekte gegeben ist. Und jetzt bitte, mir geht es wörtlich um das, was ich gesagt habe. Die Möglichkeit, kein Muss, möglich. Zuverlässig, im Sinne von ein jeder von euch. Da wird keiner ausgenommen. Da gibt es Rentner und die haben wir unter uns. Und da gibt es Gutverdienende und ich schaue jetzt niemanden an, aber ihr wisst es selber, auf wen das zutrifft. Und da gibt es Taschengeldempfänger. Seid ihr das? Ich will nicht wissen, wie viel. Hauptsache, ihr kriegt Taschengeld. Ja, und dazwischen drin ganz viel Bandbreite. Zuverlässig, ein jeder von euch. Und jetzt planmäßig. Erlege bei sich zurück und sammle an. Das heißt doch, während der Woche mal auf dieses oder jenes zu verzichten, damit ich Betrag X in eine Box, in ein Kuvert oder wo auch immer hinstecken kann. Um es dann am Sonntag einlegen zu können. Und ich werde jetzt noch konkreter. Und ich meine nicht die Taschengeldempfänger. 1 Euro am Tag ist für, glaube ich, alle anderen finanzierbar. 1 Euro weglegen. Dann hast du am Sonntag 5 Euro in Scheinform, um da reinzuwerfen. Und du darfst jetzt sagen, Theo, du hast die verrechnet. Nein, ich habe mich nicht verrechnet, weil ich gebe dir 2 Tage frei. Und bei 4 Sonntagen im Monat sind das dann immerhin 20 Euro. Und jetzt wird das Rechnen nochmal interessant. Das sind nämlich dann im Jahr 240 Euro. Und ich weiß, dass es hier großzügige Spender gibt, die diesen Betrag wahrscheinlich im Monat geben und nicht nur im Jahr. Weil anders wäre das alles nicht möglich. Bei uns im SV-Bezirk Ulm gibt es 5 Hauptamtliche. Und es geht gar nicht darum, wie viel oder wie wenig die verdienen. Aber die leben von euren Spenden, die Gehälter. Und einfach alles, was hier läuft, nein, nicht Kirchensteuer, Freiwillige, Spenden. Und deshalb ein ganz, ganz dickes Dankeschön an der Stelle für alle die, die genau dieses Prinzip befolgen, regelmäßig, zuverlässig, planmäßig, verhältnismäßig. Je nachdem, welche finanziellen Mittel ihm zur Verfügung stehen. Ich habe das schon angedeutet, ich habe 3 Jungs, inzwischen sind alle erwachsen. Und ich weiß es nimmer, welcher es war, aber einer war es, der mit seinem ersten richtigen Gehalt so auf dem Kontoauszug ersichtlich zu uns kam. Und ich weiß auch nicht mehr, welcher Betrag das war. Aber damit ich einfacher rechnen kann, sage ich 2000 Euro. Und dann haben wir da darüber geredet, 10% wären 200 Euro. 200 Euro! So viel! verhältnismäßig. Ich habe ihm versucht, deutlich zu machen, 1.800 Euro sind ja auch nicht gerade wenig. Es geht nicht um 10%. Aber es geht um verhältnismäßig. Und es geht um dich und deine Entscheidung in Absprache mit Jesus treffen. Kennst du die Gear Society? Und wenn dir die Gear Society nichts sagt, freu dich, herzlichen Glückwunsch, weil du sollst Abschied nehmen von dieser Gear Society. Habgier ist Götzendienst. Und das passt nicht zu einem Leben mit Jesus. Und deshalb nochmals 4 Punkte. Dankbarkeit, Zufriedenheit, Großzügigkeit, Entschiedenheit. Freigebigkeit ist das Gegenmittel zum Materialismus. Wann immer ich oder du dich überwindest, etwas wegzugeben, löse ich mich von diesem Griff der Habgier. Und durch mein Geben investiere ich Grundkapital in Gottes Reich. Was ihr Geld jetzt wissen muss, mit dieser Frage habe ich angefangen. Was du wirklich wissen musst, um am Ende deines Lebens als Gewinner dazustehen, ist schlicht und einfach dieses Thema der Predigtreihe. Jesus muss der Mittelpunkt sein. Und dann gehören wir zu den Gewinnern. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke für deine Treue, für deine Gnade, für deine Menschenfreundlichkeit. Danke, dass du jeden von uns bis auf den heutigen Tag behütet und bewahrt, ja eben auch versorgt hast. Danke auch für das Geschenk, zu einer Gemeinde zu gehören, wo wir miteinander und füreinander einstehen. Eben gerade nicht nur auf materieller Ebene, sondern wirklich auch im gegenseitigen Ermutigen, Ermahnen, füreinander beten, uns gegenseitig trösten und erquicken. Und du weißt, wie oft und wie schnell, aber dennoch auch bei uns Gedanken der Habsucht oder der Eifersucht oder auch einfach Neid und Geiz zum Vorschein kommen. Reinige, heilige und vergib du. Und so bestimme einfach auch die neue vor uns liegende Woche und lass uns zu deiner Ehre leben, reden und handeln. Amen.